Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Herzlich willkommen zu einem literarischen Special von den Söhnen Sigmas bzw. System Matters. In diesem Special wollen wir uns mit einigen Romanen aus dem Warhammer-Universum beschäftigen. Und zwar ist mit mir dabei der Stefan.
Hallo.
Und ich bin der Daniel.
Hallo Daniel.
Hallo Stefan. Und dieses Projekt kommt eigentlich von deiner Seite, Stefan. Warum sitzen wir hier zusammen und machen einen Podcast rund um Warhammer-Romane?
Weil uns langweilig ist? Nein, natürlich nicht. Der Falco hat mir ja in den ersten Folgen unseres Podcasts, also von den Söhnen Sigmas, sozusagen einen Artikel zu den Warhammer-Romanen aufs Auge gedrückt. Und da ich mit Daniel auf dem Messen mich immer viel über die Warhammer-Romane unterhalten habe, ich dachte so, hey, fragst du mal an Daniel, ob er Lust hat, mit mir diesen Artikel mit Leben zu füllen. Und da kam jetzt von Daniel die Idee, lass uns doch drüber reden, das können wir eh am besten. Und da dachte ich mir, das ist eine gute Idee. Und somit sitzen wir jetzt hier und ihr hört sozusagen unsere Ergüsse zu den Warhammer-Romanen.
Wir wollen natürlich nicht alle Warhammer-Romane auf einmal besprechen in einem Podcast. Der Podcast wäre dann viel zu lang. Darum nehmen wir uns pro Podcast einen oder zwei Romane vor. Und wir starten dann auch nachher mit dem Roman Drachenfels von Jack Geovill bzw. Kim Newman. Aber bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, machen wir es so ein bisschen wie bei System Matters und fragen, was liest du denn gerade, Stefan?
Ich lese gerade den Zarathustras. Das ist der zweite Roman oder zweite Band der Amisaras Chroniken. Ich weiß nicht, ob es eine Trilogie, Quadrilogie oder sowas wird. Eine Saga wahrscheinlich. Da geht es darum, dass engelsgleiche Wesen in jeglicher weltlicher Kultur vorkommen. Diese schon seit über 40.000 Jahren um die Vorherrschaft kämpfen und die Menschheit dadurch beeinflussen. Und dieser Krieg sich jetzt halt immer weiter zuspitzt. Der erste Roman, der Ashamdon, spielt in zwei Zeitlinien oder wird durch zwei Protagonisten getragen. Das ist einmal Raffaella, die fängt 1945 in Boston an oder 1943 und den Attila Frakeliki, der 2002 in Prag anfängt, beziehungsweise Wien. Und diese Zeitlinien nähern sich halt immer mehr an. Kommen jetzt im zweiten Teil, sind sie relativ nah schon beisammen, jedenfalls soweit ich jetzt bin. Und kommen immer auf einen Punkt und wird über diesen Zeitraum passieren halt dementsprechend die Ereignisse und es spitzt sich sozusagen dieser Krieg, dieser Ariach der engelsgleichen Wesen immer weiter zu und steht halt kurz bevor. Die Bände sind auch mit Illustrationen gespickt, passend immer zu gerade den Aktionen in den Kapiteln. Und die sind hauptsächlich von deutschen Künstlern gemacht worden. Zum anderen Felix Mertikat, dann Florian Stietz, die Marina Fahrenbach zum Beispiel, auch eine bekannte Illustratorin im deutschen Rollenspielbereich, die hat den Roman gelayoutet, jetzt den zweiten. Also von der deutschen Riege ist relativ viel vertreten und wer auf urbane Fantasy, nenne ich es jetzt einfach mal, steht, für den ist das genau das Richtige.
Okay, interessant. Nie von gehört bisher. Muss ich mal die Augen nach offen halten. Ja, bei mir liegt im Moment auf dem Nachttisch eine Neuerwerbung, die ich erst letzte Woche gekauft habe. Und zwar ist es der Terra Fantasy Band Degen der Gerechtigkeit von Robert E. Howard. Und zwar sind das die ersten 6 Abenteuer von Solomon Kane.
Sehr gute Wahl.
Danke. Ich war selbst überrascht, dass ich das Ding gefunden habe. Aber offensichtlich alles, was nicht Conan ist, kann man eigentlich recht günstig erstehen. Und es gibt ja auch das Rollenspiel Solomon Kane von hier für das Savage Worlds System. Generell muss ich ja bei Solomon Kane immer an die Warhammer Hexenjäger denken. Ich bin schon sehr gespannt auf diesen Kurzgeschichtenband hier. Du kanntest das Ganze sogar noch ein bisschen besser. Du hast es sogar schon gelesen, ne?
Ich habe es schon gelesen. Ich bin ein großer Robert E. Howard-Fan. Ich habe alle Conan-Romane, alle Solomon Kane-Romane hier stehen. Ich habe die gelesen. Ich finde, persönlich gefällt mir Solomon Kane beziehungsweise auch Kal von Atlantis oder Kal der Eroberer.
Da gibt es einen sehr guten Film mit Kevin Sorbo.
Sehr grottenschlechter Film mit Kevin Sorbo. Also das Schlimme ist, es gibt keine gescheite Howard-Verfilmung. So sehr ich diese alten Conan-Filme von Arnie liebe, also beziehungsweise den ersten. Das ist ein geiler Barbarenfilm, der halt denselben Namen wie der Protagonist von Howard halt hat. Conan. Und ansonsten hat der bis auf die Namen nicht viel gemein mit dem Howard Conan. aber hier Solomon Kane mag ich zum Beispiel mehr und auch Kyle, wie gesagt, mag ich halt auch mehr, der ja sozusagen die Urform des Conan war, weil die Geschichten halt einfach noch ein bisschen düsterer sind. Und aber man merkt da schon beim Lesen, da hat Howard noch so ein bisschen, ja, grob ausgedrückt, geübt.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Solomon Kane-Geschichten geben. Und die anderen waren ja dann etwas aufgeteilter in diesen Terra-Fantasy-Heften. Das war ja dann etwas schwieriger zusammenzusammeln. Das wird auch schon irgendwie klappen.
Ja, das denke ich auch. Die sind relativ günstig zu bekommen. Und wie du schon angehört, also du wirst sehr viele Parallelen zu den Hexenjägern von Warhammer Fantasy definitiv finden. Also das in manchen Geschichten schreit das einfach danach, so das hätte jetzt auch in der alten Welt passieren können. Also man merkt halt schon, wo GW sich bei ihren Hexenjägern orientiert hat.
Okay, abgeschlossen habe ich da noch ein anderes Buch, und zwar ist das Streifzüge durch das Abendland, Europa für Anfänger und Fortgeschrittene, ein Reisebericht von Bill Bryson. Bill Bryson hat unter anderem eine Kurzgeschichte von fast allem und eine Kurzgeschichte der alltäglichen Dinge geschrieben. Das waren so die letzten beiden größeren Romane, die Sachbücher, die erschienen sind, die auch, glaube ich, recht bekannt sind. Hier geht Bryson dann noch einmal, reist dann so durch Europa, besucht dann eben Städte wie Hammerfest, Paris, Aachen und Köln, Rom, Florenz, besucht Österreich und auch Liechtenstein. Und aus Liechtenstein würde ich dann gerne diese kleine Anekdote erzählen, weil das ist eigentlich das Schöne an den Büchern. Ich lese Bryson eigentlich sehr gerne, weil er einen sehr lockeren Stil hat, Dinge zu beschreiben und auch nicht nur sehr schöne Orte besucht, sondern eben auch immer nette Anekdoten aus der Geschichte oder aus seiner Umgebung dann eben erzählt. Und beispielsweise war es so, dass er in Liechtenstein dass die sehr kleine, winzige Land in Europa besucht hat. Und Liechtenstein hat im Jahr 1866 einen Krieg gegen Italien geführt. Und zwar waren es 80 Soldaten, die nach Italien entsandt wurden. Und keiner der Soldaten wurde getötet. Und es kamen sogar 81 Soldaten zurück nach Liechtenstein, weil man unterwegs Freundschaft geschlossen hat. Und anschließend wurde die Armee dann aufgelöst, weil sie einfach keinen Sinn hat. Von diesen Anekdoten tauchen mehrere in dem Buch auf. Und das ist wirklich sehr schön. Es ist schon ein bisschen älter, das merkt man auch. Ich fand es nicht ganz so gut wie die anderen Sachen, die ich bisher von Bryson gelesen habe, aber es war dennoch unglaublich kurzweilig.
Ja, aber warum löst ihr der Armee auf? Die Jungs haben es hingekriegt, einen mehr mitzubringen. Also sind sie doch fähig, mehr Leute zu rekrutieren. Da hätte man doch die Armee weiter ausbauen können. Sehr schön.
Also eine ganz, ganz schöne Geschichte.
Werde ich mir mal auf meine Leseliste setzen und werde ich demnächst mal auch Ausschau noch halten. Klingt sehr interessant. Ja. Wenn ich also die anderen Sachen weggelesen habe, die auf meinem Lesestapel noch liegen.
Also die anderen Sachen sind auch alle super. Also eine Kurzgeschichte von fast allem fasst dann eben sämtliche naturwissenschaftlichen Theorien so zusammen, die es so gibt, und macht das auch für den Laien verständlich. Ich fand eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge noch einen Tick interessanter, weil es eben so um Alltäglichkeiten geht, wo dann erklärt wird, warum wir an unseren Jacketts noch Knöpfe haben, die offensichtlich keinen Sinn und Zweck erfüllen, warum wir unsere Häuser so bauen, wie sie eben sind, wieso Treppen eine gewisse Stufenhöhe haben müssen und so weiter. All solche Sachen werden dann in diesem sehr schönen und auch kurzweiligen Buch beschrieben.
Das mit den Treppen kann ich dir sogar erzählen. Das ist so, weil wenn sie nämlich zu hoch sind, dann bleibst du dran hängen und stolperst. Und wenn sie zu niedrig sind, schlurfst du zu sehr und machst die Schritte zu groß und legst dich auch auf die Nase. Das ist nämlich so, das ist irgendwie so im menschlichen Unterbewusstsein drin, dass eine Treppe genauso genormt sein muss.
Exzellent. Und von diesen Sachen sind da noch sehr viele andere Teile in dem Buch vorhanden. Okay, aber ich glaube, ich werde mich darüber bestimmt nochmal in anderen Podcasts auslassen, weil es eigentlich ein sehr interessantes Thema ist. Kommen wir aber jetzt zu unserem Hauptthema. Dem Warhammer-Buch Drachenfels von Jack Geoville bzw. Kim Newman geschrieben. Worum geht's in dem Roman?
In dem Roman geht es darin, dass der Prinz Ostwald von Königswald, ziemlich bescheuerter Name, klingt im, die Engländer fanden ihn vielleicht damals richtig toll, weil er so deutsch klingt, weil viel Wald drin ist, ist der sozusagen der Erbe des Fürstentums Ostland. Und dieser Prinz hat sich eine Schar Helden um sich geschart und auch ein paar zwielichtige Gestalten dabei und ist ausgezogen, um das große Böse in der alten Welt zu besiegen. Und das war damals noch der Oberzauber Konstant Drachenfels, der auch auf besagter Burg in den Graubergen lebt. Und der Prinz hat jetzt, wie gesagt, diese Schar um sich geschart und macht sich auf, diesen Oberschurken zu besiegen, was ihm auch gelingt.
Dann macht der Roman einen Sprung. Wir haben 25 Jahre später. Wir begleiten den großen Theaterschreiber Detlef Sierk und stellen fest, dass er sich im Schuldnerturm befindet.
Genau, er befindet sich deswegen im Schuldnerturm, weil er das Stück um Sigmar Heldenhammer inszenieren wollte. Und damals war es halt noch so, dass damals ist ein bisschen, also man hat es an die damalige Zeit in Deutschland oder auch unserer Welt halt angelegt. Die Leute, die damals Theater gemacht haben, haben das Stück halt auch selber produziert, waren auch Schauspieler, Bühnenbildner und alles zusammen. Und er wollte halt die Heldentaten Sigmars auf die Bühne bringen. Das hat ihn aber zu sehr verschuldet, wegen, er wollte die Effekte gut hinbekommen, er wollte genug Komparsen haben. Ich glaube, er wollte sogar echte Tiermenschen haben, um Tiermenschen darzustellen, die mit denen die Sigmar bekämpft oder Orks oder so, die es waren, was natürlich einfach nicht geht, weil diese ja dann randalieren und eventuell ins Publikum springen könnten. Der Klerus war überhaupt nicht einverstanden mit diesem Stück und ja, da hat sich halt Detlef so sehr verschuldet, dass er halt im Schuldnerturm gelandet ist.
Alles scheint also aussichtslos für ihn zu sein. Und dann kommt das Angebot von eben jenem Prinzen Oswald, sein Bravourstück, sein Meisterwerk in ein Theaterstück zu gießen, nämlich die Eroberung von Burg Drachenfels und was dabei so passiert ist. Da Detlef Sierk ein, ich würde schon sagen, so eine Orson Welles-Figur ist, also er ist dann eben Regisseur, Produzent und auch Hauptdarsteller. Und man könnte auch von einem gewissen Größenwahnsinn sprechen, denn das ganze Theaterstück soll natürlich auch am Originalschauplatz stattfinden, in eben jener Burg Drachenfels. Und alle Leute sind eingeladen, alle Wichtigen des Reiches, alle Kurfürsten, selbst der Imperator selbst wird anwesend sein. Und der Roman macht das eigentlich sehr schön, welche Probleme Detlef Sierk hat, um dieses Stück auf die Bühne zu bringen.
Ja, das Schöne ist halt auch das, er versucht ja auch die alte Truppe um Oswald wieder zusammenzuführen, um das hinzubekommen, dass die Leute diejenigen beraten, die sie im Stück spielen sollen oder halt sich selbst spielen. Also Prinz Oswald hatte eine Gefährtin dabei, die Vampirin Genevieve von Paravorn. Wenn man es jetzt mit den Vampiren heute aus Warhammer vergleicht, die sind ja eher so diese kaltblütigen Bestien. Wenn man jetzt zum Beispiel an Vlad, Manfred und Konrad denkt, also die drei Oberkarsteins da aus Sylvanien, die würden jetzt nicht einfach so mit Menschen rumziehen. Also Genevieve hat da so ihren eigenen Weg gefunden. Muss man sehen, ob man das stimmig findet oder nicht. Ich fand's persönlich ganz passend. Es war auch ganz cool. Aber warum die Genevieve eine Vampirin ist in diesem Roman. Dazu hat der Daniel eine schöne Anekdote.
Ja, das ist richtig. Kim Newman hat ein Interview gegeben in einem Warpzone Magazine. Es ging dann darum, die Leute von Games Workshop wollten eigentlich eine Elfe haben als Hauptdarstellerin. Und Kim Newman fand diese Idee eher abstoßend, denn Elfen sind nicht cool. Vampirinnen sind dagegen ziemlich cool, weil die nämlich noch Blut trinken. Darum hat sich dann Kim Newman für die Vampirin entschieden und die Leute von Games Workshop konnten das Ganze dann nur abnicken und haben dann eben auch entsprechende Regeln geändert, wenn es sein musste. Also Kim Newman hatte da damals wirklich absolute Freiheit.
Ja, das merkt man auf jeden Fall auch. Schön ist dann halt auch im Roman, die Vampirin soll ursprünglich im Stück von einer alten Theaterdiva gespielt werden, der Lilly Nissen. Und diese äußert dann Detlef gegenüber, warum sie denn eine Vampirin spielen soll. Elfen sind doch viel schöner und anmutiger und spielt damit halt auf diese Sache von Kin Newmans Äußerung gegenüber GW an. Finde ich, hat er sehr schön, also wenn man den Hintergrund halt weiß, sehr schön gesetzt. Ich habe das auch erst später von Daniel erfahren, also ich musste im Nachhinein dann wirklich mal schmunzeln, dachte mir so, Chapeau, Herr Newman, also das sehr ist gut umgesetzt. Sehr schön, ja. Was ich halt sehr stimmig finde bei dem Roman ist halt einfach das, was Ken Newman halt schön macht, ist, er konzentriert sich sehr viel auf die Charaktere und halt auch auf die Stimmung im Buch. Wenn man es jetzt zum Beispiel mit Godric und Felix Sachen zum Beispiel vergleicht, die beschreiben ja schon recht viel von der alten Welt oder halt auch viel passende Figuren, die man dann später halt auch als Miniatur halt einfach hat. Die sind so ein bisschen, da merkt man halt schon so, die Romane sollen dafür dienen, auch das Miniaturenspiel beziehungsweise die Miniaturen an sich zu bewerben. Was hier bei den Kim Newman beziehungsweise Jack Joel, wie er sich ja hier nennt, Roman nicht der Fall alles. Hier wird sich wirklich komplett mehr auf die Geschichte konzentriert und die Warhammer-Welt dient wirklich als schönes Beiwerk.
Um den Plot noch etwas auszubauen, das Ganze findet also auf Burg Drachenfels statt. Ein schrecklicher Ort, ein sehr düsterer Ort, der auch mit gewissen Anspielungen an Shirley Jacksons Hill House, dem bekannten Gruselroman, gewürzt wird, also dass das Haus eine Art Eigenleben besitzt und dass auch Drachenfels wohl noch irgendwie vorhanden ist. Und das führt natürlich dazu, dass im Laufe dieser Vorbereitung auf das Theaterstück dem ganzen Team sozusagen sehr unwohl ist, bis dann auch tatsächlich einige Morde stattfinden. Und diese Morde laufen dann auf ein großes Finale hinaus und das können wir natürlich jetzt nicht verraten, weil alle Leute wahrscheinlich diesen Roman gerne noch lesen möchten. Wir gehen darauf aber gleich nochmal ein. Wir machen jetzt noch ein kurzes Fazit. Stefan, wie hat dir denn der Roman so gefallen?
Ich fand ihn großartig. Also mir hat er sehr viel Spaß gemacht, eben wie schon erwähnt, da sich Kim Newman halt auf die Charaktere konzentriert. Also er baut ein gutes Bild der Charaktere auf, die agieren stimmig miteinander und er schafft es auch, einen schönen Spannungsbogen aufzubauen. Man denkt sich ungefähr, hey, man weiß, was kommt. Und man weiß ungefähr, wie es enden wird, also wo es draus hinauslaufen wird. Aber er schafft es dann, einen immer wieder zwischendurch noch ein bisschen zu überraschen. Nicht sagen würde, hey, das ist der Große, aber es ist auf jeden Fall ein Roman, der Spaß gemacht hat, der sich schön flüssig runterliest.
Ich habe schon relativ viele Romane in Rollenspielwelten gelesen. Die Vergessenen Reiche sind da ein gutes Beispiel für. Und es gibt ziemlich gute Vergessenen Reiche Romane und es gibt auch ziemlich schlechte Vergessenen Reiche Romane. Wenn ich das jetzt so mit Warhammer vergleiche, dieser Roman funktioniert auch, wenn man überhaupt keine Ahnung von der Warhammer-Welt hat, denke ich.
Ja, auf jeden Fall.
Er ist unglaublich flüssig geschrieben, er ist kurzweilig. Ich hatte nie Langeweile in dem Roman. Die Idee, dass sozusagen wir bringen das alte Team wieder zusammen, so im Sinne von Blues Brothers, wir müssen dann ein Theaterstück machen, habe ich in einem Fantasy-Roman so noch nie gelesen. Das ist eine super Idee, das ist richtig clever gemacht. Auch der Anfang des Romans, dieser Rückblick, was vor 25 Jahren passierte in Burg Drachenfels, das ist so ein kleiner Dungeon Crawl, könnte man sagen, der sehr schön beschrieben ist. Das macht richtig Spaß, dieses Buch zu lesen. Ich war sehr begeistert und es gehört, glaube ich, mit zu den besten Rollenspielbüchern, die ich kenne.
Ja, es ist auf jeden Fall, wie du schon sagtest, schön stimmig geschrieben und es dient nicht dazu, die Figuren zu bewerben. Also es ist halt wirklich eine stimmige Geschichte, wo die alte Welt schön als Schauplatz dient. Und du hast es sehr gut gesagt, es hat wirklich dann nachher diesen Blues Brothers Flair mit dem, wir bringen die Band zusammen. Also es fehlten eigentlich wirklich nur noch die zwei mit ihren Sonnenbrillen, die auch noch in einem Karren in diesem Schauspielerzug mitfahren. Ich glaube, wenn er das noch mit reingebracht hätte, das wäre eine super Anspielung gewesen, aber dieser Roman hat sehr schöne Ideen, die man auch gut fürs Rollenspiel umsetzen kann. Also wenn man jetzt im Warhammer-Universum im Rollenspiel unterwegs ist, bietet er, finde ich, sehr gute Ideen, die man umsetzen kann. Und unter anderem gibt es ja auch für Warhammer erste Edition gab es ja mal diesen Erweiterungsband Castle Drachenfels. Das ist eigentlich zwar auch ein riesengroßer Dungeon-Crawler, aber der bietet sehr gute Ideen, die man umsetzen kann. Alleine auch beim Lesen, wenn nachher das Haus beschrieben wird, also das Schloss an sich, was ja ein Eigenleben führt, das ist richtig toll, das kann man richtig gut einsetzen, da kann man richtig schön viel Spaß mit haben. Da fällt mir eine schöne Anekdote ein. Ich habe ja den Roman damals zwar gekauft, weil Warhammer draufsteht, aber er heißt ja Drachenfels und ich musste bei Drachenfels, musste ich an die alte Burg von Skeletor aus den He-Man-Hörspielen denken, die hieß nämlich Burg Drachenstein, um auch mal wieder hier den Weg zu den Masters of the Universe zu legen. Übrigens, also, wer sich bisher lustig über He-Man gemacht hat, hört euch mal die Hörspiele an. Die sind großartig und da weist die Creme de la Creme der Sprecher aus den 1980er Jahren auf. So viel zu He-Man, zurück zum Buch.
Also, den Roman gibt's natürlich jetzt nicht mehr sozusagen im Handel, den gibt's nur noch antiquarisch, aber man kann den relativ günstig kaufen. Ich fand, um nochmal einige Worte über die Übersetzung zu verlieren, ich fand die Übersetzung in Ordnung. Allerdings wurde zum Beispiel der Imperator mit dem Kaiser übersetzt und da gibt's so ein paar kleinere Macken, glaube ich. Das ist, glaube ich, dem Alter geschuldet. Ich weiß nicht, also später hat sich das dann, glaube ich, erledigt gehabt mit der Übersetzung. Da wurde die dann einheitlich und vielleicht weißt du da ein bisschen mehr noch drüber, Stefan?
Die ersten Sachen sind ja von dem Walter Brumm übersetzt worden. Er hat ja damals die ersten Fantasy-Sachen wie halt auch die ersten Romane zu 40k übersetzt. Und im Fantasy ist es ein bisschen einfacher zu übersetzen. Bei uns war halt immer, bei uns gab es keinen Imperator in Deutschland, da gab es halt den Kaiser. Ich nehme mal an, das ist daher geschuldet, weil halt zwar die Namen alle recht deutsch sind, im Englischen halt ja auch, aber der Imperator halt der Imperator ist, weil sie für Kaiser halt kein anderes Wort haben. Nehmen wir zum Beispiel den ersten Star Wars Film. Da sagt Grand Moff Tarkin auch, dass der Kaiser mit der Aktion nicht zufrieden ist. Also, da haben wir dann auch den Kaiser, der wird ja auch erst in dem folgenden Film Imperator genannt.
Für alle, die den Roman jetzt noch lesen wollen, die sollten besser jetzt abschalten und wir bedanken uns schon mal fürs Zuhören. Denn für alle anderen geht's jetzt noch ein bisschen weiter mit Themen, die uns in dem Roman besonders gut gefallen haben oder Szenen, die uns besonders gut gefallen haben. Und das ist eben für alle Leute, die es noch lesen wollen, ein bisschen ärgerlich, weil man dann eben schon gespoilert wird. Also, Stefan, was war denn so für dich das Highlight bei Drachenfels?
Oh, da gibt's viele. Also ich fand, wie der Anfang, wie halt Oswald mit der Gruppe zum Schloss geht und da schon halt einige Sachen halt passieren, dass halt Kameraden verschwinden oder den Heinroth, der war ja im Lager zurückgeblieben, wo sie irgendwas um die Burg erkundet haben und dann kommen sie ja zurück und dann liegt er ja da komplett gehäutet und auf seinen Knochen steht, geht zurück. Das ist ja schon relativ am Anfang, ich denke mir so, ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Das haut ja schon richtig rein. Wenn sie versuchen, dann das Schloss zu betreten, hat er extra einen Zauberer mitgebracht, der ihn vor der Zauberei Drachenfels schützt. Und dann versucht er doch am Anfang diese Tür aufzumachen und ist dann nur noch eine Matschhaufen. Oh, der Zauberer hat mich aber weit gebracht.
Was ich sehr schön fand, war auch dann die Beschreibung von Drachenfels schändlichen Verbrechen im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtausende, kann man wahrscheinlich eher sagen.
Oh ja, die waren auch
beispielsweise
sehr gut.
Dieses Festmahl, wo den Leuten paralysierende Drogen gegeben wurden, sodass sie sich nicht mehr bewegen konnten. Und dann allerdings bei wachem Verstand waren und mit ansehen mussten, wie die anderen Leute dann hier eben aufs Schrecklichste zu Tode gekommen sind.
Ja, oder wie sie ansehen mussten, dass ihre Kinder misshandelt wurden. Also Drachenfels hat ja wirklich so über die Jahrhunderte halt, da wird ja auch auf Genevieve mit eingegangen, dass sie ihn schon als junges Mädchen hat kennengelernt hat in Paravorn, wo er von seinem Berg herunterkam und nach Bretonien reingeritten ist, um da halt für Schrecken zu sorgen. Es wird ja erwähnt, dass er sogar zu Zeiten Sigmars schon aktiv war. Also er war so ein bisschen für mich der Vorgänger von Nagash.
Er hasst ja den Namen.
Das
ist so seine Schwäche.
Ja, er hat es auch mit dem Hammer hat es auch nicht so. Er hat wohl, glaube ich, einmal mit dem Hammer eine gekriegt. Also, wenn man das so liest, so kann man so denken, so, hey, das ist so ein bisschen der Vorgänger von Nagash. Bei Nagash haben sie ein bisschen mehr gefeilt und das da halt dementsprechend in die Wüstenregion der Untoten damit reingesetzt. Was ich halt auch mit ganz nett fand oder ganz cool rübergebracht war, fand ich den Vertrauten von Detlef, also seinen Sekretär, den Vaga
Preugel. Ja, genau. Das ist das ganze Thema von diesen Mutationen dann.
Stimmt. Ja, also er ist ja auch mutiert, also ist ja auch Mutant. Er trägt ja immer also komplett hohen Kragen geschlossen, immer Handschuhe, weil er, glaube ich, irgendwelche Mäuler hat oder so. Und einer der Wachen von Oswald, kommt das ja später heraus und der Vagal stürzt sich ja, glaube ich, in den Speer von der Wache, weil er nicht will, dass irgendwelche Schuld auf Detlef fällt. Er möchte, dass das Stück aufgeführt wird und produziert wird und will dem nicht im Wege stehen. Er hat sich halt immer auch geschämt für diese Mutation. Er weiß nicht, wie es dazu gekommen ist und hat immer, also er möchte einfach nur normales Leben führen. Er möchte gerne, dass das Stück vorankommt, dass die Welt vom Theater berauscht wird und ähnliches. Also er ist nicht so, wie man das halt aus den typischen Worten, er ist Mutant und ja, ist dann automatisch gleich böse, sondern halt dieser Konflikt halt, dass man nicht unbedingt der Mutant sein will. Nach dem Motto, ich möchte jetzt kein Diener des Chaos sein, fand ich sehr gut rübergebracht. Also.
Und zu seinen Ehren wird ja dann auch anschließend das Theater in Altdorf nach Preugel benannt.
Ja, das Preugel-Schauspielhaus.
Ja.
Fand ich halt auch wirklich toll. Oder halt auch, wie vorhin schon erwähnt, die Szene mit der Lilly Nissen. Wie gesagt, ich habe das dann extra nochmal im Buch, wo nachdem du mir das erzählt hast, ich habe das extra nochmal rausgeholt und nachgelesen. Es ist halt wirklich sehr schön und da für mich dann nochmal ein innerlicher Schmunzler umso mehr. Also, oder halt auch die Gruppe um Oswald. Wie dann beschrieben wird, dass der und der jetzt zurückkommt, zum Beispiel der, wie heißt er denn hier, der Rudi. Der Räuberchef, der dann nur in der Kneipe sitzt und von früheren Geschichten erzählt. Und alle sagen so, ja, du und den Oswald gekannt, den Held des Reiches, ja, ist schon klar. Und dann geht die Tür auf und Oswald kommt halt mit dem Detlef da rein. um ihn abzuholen und sozusagen die Band wieder zusammenzubringen. Und dann alle dann wirklich so da sitzen mit, der hat seit Jahren die Wahrheit erzählt, der alte Säufers. Was wir noch sagen, das hätten wir vorhin noch erwähnen können, aber wir sind ja gerade in der Spoilerfolge, ist zum Beispiel der Johann von Mecklenburg, der ist ja Kurfürst vom Sudenland. Das gibt's ja in dem Sinne im Warhammer-Kanon, ist es ja nicht mehr vorhanden, da ist es ja von den Orks überrannt worden. Und zu der Zeit, wo der Roman ja geschrieben wurde, ist das ja noch aktuell.
Und das sind alles noch Figuren, die man in den anderen Romanen von Kim Newman ebenfalls wiedersehen wird. Also sowohl Genevieve wird wiederkehren, als auch ein paar Gastauftritte von Detlef Sierk. Aber der Kurfürst vom Sudenland, der wird nochmal in einem der folgenden Romane eine größere Hauptrolle spielen. Damit hätten wir, glaube ich, Drachenfels umfassend vorgestellt. Ich hoffe, wir konnten allen Leuten Lust machen, das Buch zu lesen, beziehungsweise es nochmal wiederzulesen.
Das hoffe ich auch. Also lest es, es ist für mich einer der besseren Warhammer-Romane. Muss man aber halt auch dazu sagen, was man denn halt auch steht. Wer es halt eher actionlastig mag, der ist dann wahrscheinlich eher bei Godric und Felix zu Hause, wer dann halt ein bisschen mehr Story haben will oder tiefgründige Charaktere, der ist auf jeden Fall bei den Jack Joel bzw. Kim Newman Romanen sehr gut so aufgehoben.
Dann herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns dann wahrscheinlich mit Bestien in Samt und Seide beschäftigen werden, ebenfalls von Kim Newman. Bis dahin, viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.